Letzte Woche haben wir einen Gast hier gehabt aus den Philippinen und der John und seine Frau. Und wir haben eine richtig tolle Zeit gehabt und er hat uns ein bisschen so eine Zukunftsperspektive aufgezeigt. Und das war richtig schön. Und ja, wir hatten ja dann die Konferenz in Mainz vorneweg gehabt und das war einfach ein tolles Wochenende. Dieses Wochenende bin ich irgendwie an meine Vergangenheit erinnert worden. Und ich dachte, irgendwie ist eine interessante Spannung. Ja, so letzte Woche, so der weit aufgerissene Himmelblick in die Zukunft und dann nochmal so die Rückwärtsperspektive. Wisst ihr, wie lange? 30 Jahre zurück, habe ich gedacht. Wow, 30 Jahre. Und wisst ihr, wodurch? Weil ich Besuch bekommen habe von Freunden aus den USA, John und Jeannie Killam. Hi. Yeah. Sie haben ihre Tochter, die Sarah, damit dabei. Und woher wir uns kennen, ist folgendermaßen, wir hatten in den ersten Jahren, als wir so angefangen hatten hier mit der Gemeindearbeit, immer so regelmäßig Teams gehabt. Jeden Sommer haben wir mehrere Teams gehabt, 2, 3, 4, manchen Sommer sogar. Das war so richtig so Pionierzeit. Ne? Damals waren so ungefähr 20 Leute in der Church hier, also ein bisschen ein größerer Hauskreis. Ja? Und wir haben die dann alle immer bei uns zu Hause beherbergt. Das war immer ganz spannend, ne? Wenn du so ein Team von, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, 8, 9, 10, manchmal waren ja unterschiedliche Größen. Wir hatten Teams aus den USA, wir hatten Teams aus Norwegen, wir hatten Teams aus England. Das war immer total spannend, diese Sommer. Tolle Aktionen und ich glaube, sie waren sogar zweimal da, gell? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau. Die sind zurückgekommen. Wahnsinn. Und einmal durfte ich sie dann auch besuchen. Ich glaube, das war irgendwie im Sommer 1989. Wer war da noch nicht geboren? Ich erinnere mich nämlich daran, weil da gab es ein Buch in den USA, hat das Schlagzeilen gemacht, 88 Reasons Why Jesus is Coming Back in 88. Genau. Und 89 gab es dann eine Neuauflage von dem Buch, da ist dann noch ein Grund dazugekommen, aber ist bis jetzt immer noch nicht wiedergekommen. Und es ist einfach gut, dankbar zu sein. Dankbar zu sein für Wege, die man gegangen ist, als Gott das Volk Israel in das verheißene Land hineinführt. Da sagt er, ey, ihr kommt jetzt in ein verheißenes Land, da fließt von Milch und Honig, was ja eine Metapher ist, ein Bild ist für ein fruchtbares Land, für ein Land, was voller Chancen und Möglichkeiten ist. Und er sagt ihnen, aber wenn du dann am Tisch sitzt und satt bist und diesen Reichtum genießt, dann denk daran, wo du hergekommen bist. Denk an den ganzen Weg zurück, denk an die Zeit in Ägypten, denk an den Weg durch die Wüste, wo Gott dich versorgt hat in der Wüste. Und so ein bisschen hat das für mich diesen Charakter, so darüber nochmal nachzudenken, den ganzen Weg, all die Stationen, die man da so durchlebt hat, Höhen und Tiefen, ganz tiefe Tiefen, dann wieder etwas mehr Höhen und so weiter. Und immer wieder trotzdem diese Treue Gottes zu erleben, wie Gott weitergeführt hat, durchgetragen hat und Mut gemacht hat. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass wir tatsächlich an der Schwelle sind von einer ganz neuen Entwicklung. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott die Church auf ein neues Level heben wird. Und, aber das braucht etwas. Es braucht Bereitschaft. Es braucht die Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Und ich möchte ganz gerne mit euch einen Text lesen, damit starte ich heute mal, aus dem Johannesevangelium. Und ich werde so Schritt für Schritt mit euch mal da durchgehen. Okay? Gut, Moment, ich muss hier ein bisschen rumswitchen. Johannesevangelium, Kapitel 8. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sagten die Pharisäer zu ihm, du redest als Zeuge in einer Sache, in deiner eigenen Sache. Was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Jesus erwiderte, auch wenn ich als Zeuge in einer eigenen Sache rede, ist das, was ich sage, wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst weder, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben, ich beurteile niemanden oder urteile über niemanden. Wenn ich aber doch ein Urteil ausspreche, dann ist mein Urteil richtig, denn ich handle nicht allein, sondern in Übereinstimmung mit dem, der mich gesandt hat, dem Vater. In eurem Gesetz heißt es, wenn zwei Zeugen in einer Sache übereinstimmen, ist es glaubwürdig. Und so ist es auch hier. Moment. Nein. Die zweite Folie habe ich weggelassen. Sorry, müsst ihr mir zuhören, okay? Also, nochmal, Vers 18. So ist es auch hier. Ich bin mein eigener Zeuge und mein Vater, der mich gesandt hat, ist ebenfalls mein Zeuge. Wo ist denn dein Vater, fragten sie. Und Jesus entgegnete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr mich kennen, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Jesus lehrte im Tempel in der Nähe des Kastens für die Geldopfer. Und als er diese Dinge sagte, aber niemand nahm ihn fest, seine Zeit war noch nicht gekommen. Interessanter Text. Ich bin das Licht der Welt, sagt er, und wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dieser Satz ist sicherlich am bekanntesten aus diesem Text. Und letztendlich, um es einfach auszudrücken, Licht, wofür steht Licht? Was passiert, wenn ich Licht habe? Ich kann was sehen, genau. Das ist eigentlich schon alles. Das ist die tiefere Bedeutung davon, dass wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich mache das Licht an, dann kann ich was sehen. Ja? Immens, gell? Hättet ihr nicht gedacht, dass das so eine tiefe theologische Bedeutung hat. Wow! Vielleicht kennt ihr das, wenn so dunkel ist oder vielleicht nur so ein bisschen so ein Schimmer im Raum ist. Also vielleicht die Kinder können sich da bestimmt noch gut dran erinnern. Und wenn du dich an deine Kindheit erinnern kannst, kannst du dich vielleicht auch noch dran erinnern. Also ich kann mich daran erinnern, wenn ich so in meinem Bett lag und da war so ein bisschen Licht, aber es war eigentlich dunkel im Raum. Und meine Fantasie, die hat sich Dinge ausgemalt, die waren echt scary. Ich sag's dir, boah, ich hab richtig Schiss gekriegt. Ich hab gedacht, wow, was ist denn hier los? Mach mal einer das Licht an! Grusel, genau. Und irgendwie, so ein Stück weit ist ja das, was Jesus hier sagt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis umherirren. Der wird nicht mehr raten müssen. Der wird nicht Angst haben müssen vor Phänomenen, die er vielleicht sieht. Und wenn das Licht an ist, dann denkt man, ach, das. War die Jacke, die da am Bügel hing. Ach, meine Güte. Und ich habe gedacht, es wäre ein Monster, was da in meinem Raum ist. Ja, das ist, wenn Jesus sagt, einlädt und sagt, ey, komm her, wenn du mit mir unterwegs bist, wenn du dich auf mich einlässt, und zwar so richtig, so voll und ganz, hundertprozentig, wenn du dich auf mich einlässt, dann gehe ich mit dir durchs Leben und ich lasse dich Dinge erkennen, die für dein Leben wichtig sind. Ich lasse dich Dinge erkennen, worauf es ankommt. Und ich glaube, wir kennen das auch so ein bisschen, auch gerade in unserer heutigen Zeit. Wir kriegen so eine Flut an Impressionen und Informationen, wo man schon gar nicht mehr weiß, ist das jetzt eigentlich eine Information oder ist das einfach nur bla bla bla. Ja? Es gibt so viel bla bla bla, wo nichts dahinter ist. Und du kannst es oft gar nicht unterscheiden. Du denkst, liest irgendwie in irgendeinem Nachrichtenmagazin irgendwas, eine tolle Überschrift, klickst rein, die reizt dich und denkst, oh, wie langweilig. Also den Klick hätte ich mir sparen können. Habt ihr das schon mal gelernt? Also schon ein paar Mal. Nee, auch so Nachrichtenmagazine, die dann so tolle Schlagzeilen, denkst, Wunder, was sich dahinter verbirgt, klickst rein und denkst, Mann, dass man darüber einen Artikel schreiben kann und das noch veröffentlicht, rätselhaft, rätselhaft. Ja. So, wir können es kaum noch unterscheiden. Ja, wir können gar nicht unterscheiden. Aber Jesus, wenn du mit Jesus unterwegs bist, kannst du dich darauf verlassen, dass Gott, dass Jesus dir Dinge zeigt, die für dein Leben wichtig sind, die für dein Leben relevant sind. Aber es braucht so diese Entscheidung. Ja? Deswegen sagt er, wenn mir jemand nachfolgt, das ist eigentlich auch wieder so eine Metapher. Das heißt jetzt nicht, wir tippeln hinterher, sondern es meint genau diese Entscheidung, ich lasse mich darauf ein. Ich lasse mich auf eine Beziehung mit Gott ein. Ich lasse mich auf eine Beziehung mit Jesus ein und ich vertraue. Und das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue deiner Liebe. Und weil ich weiß, dass du liebst, weiß ich, dass du das Beste für mich hast. Und weil ich weiß, dass du mich liebst und das Beste für mich hast, weiß ich, ich kann dir vertrauen darin, dass du mir zur rechten Zeit die richtigen Informationen zukommen lässt. Das heißt, Jesus ist dein Licht. Und du wirst das Licht des Lebens haben. Jetzt werden hier die Pharisäer erwähnt. Ganz ehrlich, manchmal schneiden die Pharisäer so in unserem Denken, in unseren Vorstellungen ziemlich schlecht ab. Wir denken, Pharisäer. Pharisäer ist für uns schon gleichbedeutend mit Heuchler. Aber ich glaube, wir werden den Leuten nicht so ganz gerecht. Also da waren eine ganze Menge Heuchler bei. Und es ist auch wahr, dass Jesus das ganz schön angegriffen hat. Der hat die manchmal ganz schön zurechtgestutzt und hat gesagt, wow, ihr Otterngezücht. Also wow, also Schlangenbrut. Also der hat Wörter drauf gehabt. Also ich würde da rot werden. Oder vielleicht auch nicht, ist auch egal. Jedenfalls, der war manchmal ziemlich krass drauf und hat die Leute ganz schön angefahren. Klar, aber eigentlich waren das Leute, die nichts anderes wollten wie du und ich. Was denn? Sie wollten das Richtige tun. Ich denke mal, das willst du auch. Ich kenne kaum einen Menschen, ich kenne eigentlich keinen Menschen, auch wenn ich denke, was er tut, ist falsch, aber in seinem Denken ist es das Richtige. Jeder will eigentlich das Richtige tun und jeder will glücklich sein mit dem, was er tut. Richtig? Und die Pharisäer wollten das auch. Die wollten glücklich sein, die wollten froh sein, die wollten das Richtige tun. Aber in ihrem Anliegen, das Richtige tun zu wollen, waren die ganz schön eng in ihrer Birne. Also was die so denken konnten, zulassen konnten und nicht zulassen konnten und die mussten eine ganze Menge ausblenden in ihrem Leben. Das passiert, wenn man so eng wird, dann fokussiert man so einen Teil in seinem Leben, den versucht man möglichst gut zu machen, die anderen, die vergisst man einfach, die lässt man einfach weg. Dann kann man sich selber betrügen, indem man sich sagt, ja, ich mache doch das Gute und das Richtige. Aber in Wirklichkeit blendet man eigentlich den Rest aus. Deswegen hat Jesus solche Geschichten erzählt, wie diese Story mit dem barmherzigen Samariter, ja, wo er sagt, hier, der Priester, der geht einfach vorbei, der Fromme. Und der Samariter oder Samaritaner, und das waren verachtete Leute bei den Juden, der geht hin und hilft dem Kranken. Ja, wie krass ist das denn? Damit wollte Jesus ihr Denken provozieren. Und das sehen wir immer wieder, dass Jesus versucht hat, das Denken der Leute zu provozieren. Und jetzt gucken wir uns das gerade mal an. Da sagten die Pharisäer zu ihm, du redest als Zeuge in eigener Sache, doch was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Also das waren schon scharfe Denker. Die haben sehr logisch, die waren intellektuell gut drauf, die kannten sich im Gesetz gut aus. Also die waren schon krass unterwegs. Und dann sagt er, hey, was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Und ich meine, mal ganz ehrlich, wenn einer sich da hinstellt und so Dinge behauptet, ich finde das gar nicht so verkehrt, wenn die das so sagen, oder? Hallo? Denkst du nicht auch? Hä? Ich finde das gar nicht so verkehrt, wenn da einer so sich demonstrativ hinstellt und sagt, ich bin der King of Kings. Kann doch jeder sagen, genau. Das ist doch ziemlich krass, oder? Und dann sagen die, du immer zu, du redest in deiner eigenen Sache. Und jetzt schauen wir mal die Antwort von Jesus an. Jesus erwiderte, Auch wenn ich als Zeuge in meiner eigenen Sache rede, ist das, was ich sage, wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst weder woher ich komme, noch wohin ich gehe. Was sagt Jesus? Es ist okay, dass ich in eigener Sache rede. Warum? Weil was ich sage, ist wahr. Ich weiß, woher ich gekommen bin. Das ist ein interessanter Gedanke. Er hat ein klares Bewusstsein über seine Identität. Wer er ist. Und niemand konnte ihm das absprechen. Und ich glaube, wir haben alle schon mal so Erfahrungen gemacht, wenn Leute uns angreifen und sagen, du bist aber blöd, da kann man sich schon manchmal ganz schön blöd fühlen, oder? Richtig? Dann fühlt man sich minderwertig, abgewertet, fühlt man sich dann so richtig so, Aber Jesus hatte ein klares Bewusstsein, Gesundheit. Aber Jesus hatte ein klares Bewusstsein über seine Identität. Und ich finde das immer interessant, weil wenn du Jesus betrachtest, musst du immer zwei Dinge im Bewusstsein halten. Jesus wird einmal benannt als der Sohn Gottes und andere Male wird er genannt der Menschensohn. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wie kommt das? Ist das das Gleiche oder nur andere Worte? Ich glaube, so Deutschlehrer nennen das ein Synonym. Oder was ist damit gemeint? Kann man das austauschen? Nee, ich glaube nicht. Es ist nicht das Gleiche. Es sind zwei verschiedene Facetten. Das eine ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist, gezeugt durch den Heiligen Geist. Das andere ist, spricht seine menschliche Natur an. Er ist der Menschensohn. So, Jesus ist immer beides. Er ist Sohn Gottes, er ist aber auch der Sohn der Menschen. Und damit, dass er der Menschensohn ist, und jetzt haltet euch gut fest, er ist quasi damit der Prototyp einer neuen Menschheit. Er ist der Prototyp einer neuen Menschheit. So, wenn du ihn anschaust, wenn du lernen willst, was Gott im Sinn hat, weshalb es dann im 2. Korintherbrief ab Vers 17 heißt, wenn jemand in Christus ist, in diesem Christus, der Prototyp der neuen Menschheit, dann ist er eine Neuschöpfung. Nicht rund erneuert, nicht recycelt, sondern eine Neuschöpfung. Eine ganz neue Schöpfung, eine ganz neue Menschenart, möchte ich fast sagen. Und davon ist Jesus der Prototyp. So, immer wenn du was liest über Jesus, dann denk nicht einfach nur, ja, das konnte der machen, weil er der Sohn Gottes war. Nein, er wollte uns zeigen, so funktioniert das, auch für euch Menschen. So, ich warte schon darauf, bis die ersten Kurse für Wasserlaufen angeboten werden. Ja, das wird doch spannend, also ich wäre sofort dabei. Wer macht mit? Ja, und das soll ein Live-Kurs, es gibt kein Webinar, nein, das muss live vor Ort stattfinden. Ja, und wir haben die besten Voraussetzungen hier dafür, Rhein und Mosel. Es ist für fortgeschritten, gegen die Strömung sogar. Aber wir müssen aufpassen hier, Rhein ist gefährlich. Du weißt ja, wenn du einen Führerschein für die Schipper, die Bootsführerschein, ach Mann. Wenn du so einen Bootsführerschein hast, für den Rhein musst du eine extra Lizenz haben, weil der besonders gefährlich ist. Ne? Also... Pass auf, ne, wenn wir den Lehrgang machen, auf dem Wasser zu gehen. Also Jesus erwiderte, ich weiß, woher ich gekommen bin. Er hat eine ganz klare Identität. Und ich glaube, dass Gott auch möchte, dass du klar bist in deiner Identität. Wer du bist. Und dass du gesund da drin bist. Dass du dich nicht hin und her schmeißen lässt, dass du dir nicht den Boden unter den Füßen wegziehen lässt. Weil das ist so wichtig, wenn du in das hineinwachsen willst, was Gott für dich hat, in deine Berufung. Es ist so wichtig, dass du klar bist in deiner Identität, wer du bist als Kind Gottes, als Sohn Gottes, als Tochter Gottes. dass du geliebt bist, dass du hundertprozentig geliebt bist, dass du absolut wertvoll und wichtig bist, weil Gott macht keinen Dreck, Gott macht keinen Blödsinn. Und wenn die Bibel sagt, du bist ein wunderbares Geschöpf Gottes, dann ist das so. Okay? Und es ist so wichtig, dass wir klar sind in unserer Identität. Aber gehen wir einfach mal weiter. Das ist nämlich ein Thema für sich, ne? Aber jetzt gehen wir mal hier weiter. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ah, er weiß nicht nur, woher er kommt. Er war nicht nur klar in seiner Identität. Er hat auch eine klare Perspektive für sein Leben. Er weiß, wohin er geht. Zwei Dinge, die total wichtig sind für unser Leben. Zu wissen, woher ich komme, wer ich bin und wohin ich gehe. Was meine Perspektive für meine Berufung ist, für mein Leben. So, jetzt sagt er, Vers 15, ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben, ich aber urteile über niemanden. Was heißt das jetzt? Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben. Habe ich ja schon eben gesagt, also die Pharisäer, die waren jetzt nicht irgendwie dumme Leute, sondern die waren durchaus sehr clever, sehr gebildet und da kann man jetzt nicht sagen, ja, die waren einfach dumm, sondern sie hatten ein Problem, ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben, was meistens. Das heißt, sie kennen nur menschliche Maßstäbe und das menschliche Wesen ist entfremdet vom Wesen Gottes. So, menschliches Wesen, das entfremdet ist vom Wesen Gottes, kann per Definition das Wesen Gottes überhaupt nicht verstehen. Kann per Definition überhaupt nicht beurteilen oder einschätzen, noch nicht mal wirklich wahrnehmen, was das Wesen Gottes ist. Ja, das ist aber ziemlich unfair, oder? Das ist ja ziemlich unfair, da sagt Gott, da sagt der Jesus so, komm mit mir, ja, ich bin das Licht der Welt, wir sollen an Gott glauben und wir können ihn noch nicht mal erkennen, wir können noch nicht mal sein Wesen erkennen. Das ist unfair, oder? Okay, gehen wir mal ein bisschen weiter. Jetzt nochmal spannend hier. Geht wieder um die Glaubwürdigkeit. Wenn ich aber doch ein Urteil ausspreche, dann ist mein Urteil richtig. Denn ich handle nicht allein, sondern in Übereinstimmung mit dem, der mich gesandt hat, dem Vater. Oh, jetzt wird es spannend. Das ist ein ganz entscheidender Facette, die uns hier beschrieben wird. Ich handle in Übereinstimmung mit meinem Vater. Er ist ein ganz wichtiger Faktor für uns. Sein Herz war in totaler Übereinstimmung und Einheit mit dem Herzen Gottes. Er kannte das Herz des Vaters. Und in dieser Einheit zwischen zwei Herzen, zwischen Vater und Sohn, da liegt eine immense Kraft. So wie überhaupt in der Einheit eine immense Kraft liegt. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte mit dem Turmbau, ja, da Babylon, Babel, die haben dann da diesen Turm bauen wollen und wollten sich einen Namen machen. Also was ganz Normales, ne? Die wollten einfach famous sein, die wollten einfach Millionen Klicks bei Instagram haben. Ja, Millionen Likes bei Facebook und zig Millionen. Die wollten richtig famous sein, aber es ging nicht nur um famous, sondern es ging auch um Macht. So ein anderer Faktor, andere Sache. Und Gott sieht, was die machen und was die vorhaben und er sieht ihre Einheit. Er sieht, sie sind eins in dem, was sie vorhaben. Sie sind eins in ihrer Sprache. Sie sind eins in ihrer Absicht, in ihrer Intention. Und er sagt, es wird ihnen nichts unmöglich sein. Es liegt eine besondere Kraft in der Einheit. Und wenn wir Kirche bauen wollen, dann müssen wir wichtig, ganz wichtig verstehen, dass in dieser Einheit der Herzen, in der Einheit der Absicht, was wollen wir tun, eine immense Kraft liegt. So, wenn wir jetzt Jesus nachfolgen, von Jesus lernen, dann ist das für uns ein wichtiges Vorbild, dass wie er sein Herz in Übereinstimmung gebracht hat mit dem Herzen Gottes. Und das ist mehr als nur Befehle empfangen. Da ist die ganze Liebe mit drin. Da ist das ganze Herzblut mit drin. Da ist das ganze Zugewandtsein mit drin. Da ist dieses ganze Denken, ich will den Vater ehren. Ich will meinen Vater groß machen. Ich handle nicht allein. Ich handle in Übereinstimmung mit dem, der mich gesandt hat, dem Vater. Und in eurem Gesetz heißt es doch, wenn zwei Zeugen in einer Sache übereinstimmen, ist das, was sie sagen, glaubwürdig. Also Jesus versteht es auch durchaus logisch zu argumentieren. Er zählt ihnen auf, das Gesetz sagt es euch, euer Gesetz, was ihr so hochhaltet, was für euch so wichtig ist, bestätigt, dass wenn zwei Zeugen eine Sache bestätigen, ist sie glaubwürdig. Und ich bestätige es und mein Vater bestätigt es und wir sind eins. Jetzt kommt natürlich die Frage. Wo ist denn dein Vater, fragten sie. Wo ist denn der Vater? Jetzt müssen wir Folgendes verstehen. Wir lesen ja die Bibel in der Rückwärtsperspektive. Wir gucken ja zurück. Zu Zeiten von Jesus, da gab es auch noch kein Neues Testament. Überraschung. Das Einzige, was sie kannten, die Juden, war Jahwe. Jahwe. Der Gott Abrahams, Israels und so weiter, der sich all den Vorvätern vorgestellt hat. Die kannten nichts anderes. Das war ein absolut revolutionäres Konzept, dass Jesus sich hinstellt und sagt, Gott ist Vater und ich bin sein Sohn. Und ich kann die Leute verstehen, die waren völlig verwirrt. Die waren irre, die haben gedacht, was ist das denn? Wie kann denn Gott einen Sohn haben? Das passt überhaupt nicht in ihr Bild von Gott. Und das ist eben das Problem, was Gott schon ganz zu Anfang gesagt hat. Steht, glaube ich, in den, wie heißt das Ding? 10 Gebote. Da steht, du sollst dir kein Bildnis machen von Gott. Weißt du warum? Weil jedes Bild, was du dir von Gott machst, immer viel zu klein ist. Viel zu klein. Hast du schon mal einen Mann gesehen, der ein Jackett anzieht und das platzt, der sieht aus wie so eine Presswurst. Ja? Das Hemd ist schon viel zu eng, das Jackett geht ungefähr bis hier. Ne? So und die Jacke geht so hier, also zu ist gar kein Ding. Ne? Also was auch immer du dir vorstellst, wer Gott ist, ich garantiere dir, es ist immer zu klein. Es ist immer zu gering. Das Schlimme sind so Konzepte, die Dinge festlegen. Und die hatten genau dieses Problem. Und das ist, was Jesus sagte. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben. Das heißt, ihr versucht mit eurem Verstand, der von Gott entfremdet und entfernt ist, etwas zu verstehen, was weit eure Möglichkeiten, Dinge zu verstehen, weit übersteigt. Wo ist denn dein Vater? Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Bah, das ist ein starker Anspruch. Würdet ihr mich kennen, mal jetzt abgesehen von den Pharisäern und allem drumherum, was ich gerade erklärt habe. Was darin drin steckt, ist, es steht ja nirgendwo in der Bibel, dass Gott dreieinig ist. Steht nirgendwo. Aber an solchen Aussagen erkennen wir, dass Jesus absolut gleich sein muss wie Gott, der Vater. Wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Gott würde sich nie von etwas oder jemandem repräsentieren lassen, was kleiner ist als er. Geht nicht. Geht nicht. Aber Jesus ist nicht nur der Sohn Gottes, er ist Gott. So, jetzt geht's weiter, okay? Seid ihr noch dabei? Okay, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, es gibt Hoffnung für uns. Warum? Und jetzt drehst du dich zu dem anderen noch Nachbarn und sagst, warum? Weil Gott größer ist. Jesus lehrte sie, Vers 20, in der Nähe des Kastens für das Geldopfer. In einer anderen Übersetzung heißt es, Jesus lehrte sie im Tempel in der Nähe der Schatzkammer. Da gab es in dem Tempel so eine kleine Schatzkammer, wo die Geldopfer hingebracht wurden. Interessantes Bild. Fassen wir gerade nochmal zusammen. Jesus spricht mit seinen Leuten, da sind auch die Pharisäer, und er sagt, stellt sich vor und sagt, hey, ich bin das Licht der Welt. Wer sich auf mich einlässt und mit mir unterwegs ist, der wird Licht bekommen in seinem Leben. Und zugegeben, nicht immer das große Scheinwerferlicht. Manchmal ist das so. Manchmal hast du so eine Begegnung mit Gott und das ist wie so ein Flashlight, wie so ein Blitzlicht. Ne? Kennst du das? Ich war mal in Südafrika vor einigen Jahren und da waren Blitze, die habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Noch nie. Und da war so ein Blitz, der war so gigantisch, ich hatte Gänsehaut den ganzen Körper. Nicht nur am Rücken, den ganzen Körper. Das war, ich kann noch nicht mal sagen, gruselig. Das war einfach faszinierend. Ja, und in diesem Moment, es war nachts, in diesem Moment konnte ich alles sehen, was draußen war. Hell erleuchtet, wie bei uns auf dem Oberwert, wenn die Flutlichter da an sind. Ne? Hell erleuchtet, aber im nächsten Moment war es wieder weg. Und es gibt manchmal so Begegnungen mit Gott, die sind genau wie so ein Blitzlicht, so ein Riesenblitz. Und du denkst, wow, das ist alles für mich da? Fantastisch! Und du rennst los und dann ist auf einmal das Licht wieder ganz klein. Da gibt es so eine Erfahrung. Diese Erfahrung haben schon alle gemacht, die irgendwie mit Gott unterwegs waren. Wusstest du das? Du bist damit jetzt nicht. Du musst nicht denken, dass du irgendwie geistlich schlecht drauf bist, dass du kein guter Christ bist, weil du jetzt plötzlich hast du so ein Flashlight gehabt und dann siehst du nicht mehr viel. Sondern diese Erfahrung haben alle gemacht. Alle, die irgendwie mit Gott unterwegs waren. Ob das ein Abraham war oder so, ein Jakob oder ein David. Der David hat das schriftlich festgehalten. Er hat gesagt, dein Wort ist manchmal wirklich nur wie so ein Licht, so eine kleine Lampe für meinen Fuß. Ich kann gerade den nächsten Schritt sehen, mehr nicht. Der kannte das auch. Der kannte auch diese große Perspektive, aber er kannte auch, okay, und genauso führt Gott dich. Weißt du, er lässt manchmal das Blitzlicht aufleuchten und du siehst eine gigantische Perspektive und du bist einfach brutal geflasht. Du bist begeistert und denkst, wow, danke Gott. Und du rennst los und denkst, wo ist es denn jetzt? Hallo? Habe ich mich getäuscht? Gott, bist du noch da? Bin ich vom Glauben abgefallen? Habe ich was verkehrt gemacht? Bin ich in Sünde gefallen? Gott, hilf mir! Kennst du das? Oh, und dann wird dir ganz ängstlich und dann denkst du wieder, Moment mal, wie war das mit dem Licht? Okay, Jesus, du bist mein Licht. Ich vertraue dir. Und dann geht wieder so ein kleines Lichtchen auf, wenn deine Panik weg ist und du kannst sehen, ach, da ist Licht. Ja gut, ich sehe jetzt gerade nicht mehr das, was ich da hinten vorhin gesehen habe, als der Blitz an war, aber ich sehe den nächsten Schritt und der führt mich genau in diese Richtung. Und dann kann ich sagen, danke Jesus. Amen. Amen. Und weißt du was? Hinter diesem Bild der Schatzkammer, da steckt eine Metapher. Diese Schatzkammer steht nämlich für die Schatzkammer der Gnade. Es ist der Schatzraum, wo all die Gnadensegnungen bereitgestellt sind, die Gott für dich vorbereitet hat. Wenn du Jesus zuhörst, wenn du dich darauf einlässt, dass er das Licht für dich ist, dass du lernst, von ihm zu lernen, lernst, ihm zu vertrauen, sich auf seine Liebe einzulassen, auch wenn Widrigkeiten dir das Leben schwer machen und du manchmal so in dieser emotionalen Achterbahn hängst und dann immer wieder trotzdem sagst, okay Gott, ich vertraue dir. Wenn du dich auf diesen Weg einlässt und weißt, okay, ich darf das Wesen Gottes und die Dinge Gottes nicht mit meinem menschlichen Verstand beurteilen. Das haben die Pharisäer versucht. Das hat nicht funktioniert. Und Jesus sagt, hey, ihr müsst euch auf mich einlassen. Ich zeig dir den Vater. Wow, da geht es so ein Stück tiefer noch. Das ist Jesus, unser großer Bruder. Da ist der Vater dahinter. Ja, du guckst etwas an und plötzlich, das ist wie wenn du so ein Bild anguckst und plötzlich, während du da drauf starrst, öffnet sich in diesem Bild ein zweites Bild dahinter und du siehst plötzlich, oh, der Vater. Und du denkst, Gott, ich danke dir. Ich dank dir für deine Liebe. Und dein Herz wird berührt und dein Herz kommt zur Ruhe. Der Papa, der nimmt dich in die Arme und sagt, komm her, mein Kind. Der Papa, mein großer Bruder, wir sind schon zu dritt. Und gemeinsam rocken wir das. Amen. Amen. Gemeinsam rocken wir das. In der Schatzkammer. Damit ist noch nicht genug. Wie viel Zeit habe ich hier noch? Oh, ich muss mich eilen. 3 Minuten. Okay. Ihr könnt schon mal ein bisschen Musik machen. In der Schatzkammer. Da gibt es nämlich... Ich habe gerade erzählt von diesem Land, okay? Da ist das Blitzlicht, du siehst ein riesiges Land, das ist so diese Schatzkammer, dieses Land ist voll mit Schätzen. Ah, Jesaja 45, kannst du mal lesen. Ich werde vor dir hergehen, ich werde jedes Hindernis aus dem Weg räumen und ich werde dich segnen mit versteckten Vorräten und verborgenen Schätzen. Das ist wieder dieses Bild der Gnadensegnungen. Versteckte Vorräte, verborgene Schätze, mit denen werde ich dich segnen, dein Leben beschenken und ich will dich segnen, damit du ein Segen bist. Für andere. Amen. Willst du gesegnet sein? Willst du gesegnet sein, um ein Segen für andere zu sein? Dreh dich zu deinem Nachbarn und sag, ich will gesegnet sein. Da ist dieses große Land, dieses was du gerade in diesem Blitzlicht gesehen hast und du denkst, oh, wie kann ich das festhalten? Wie komme ich da rein? Weil im nächsten Moment war es wieder weg. Der Vater ist da, der Sohn ist da, neben dir. Aber wenn du in diese Schatzkammer reinkommst, dann merkst du, da ist noch jemand. Weißt du, wer da ist? Ein Tourguide. Gott hat einen Tourguide für dich vorbereitet. Ja, einen richtigen Tourguide. Der zeigt dir das Land. Der zeigt dir die Segnungen. Der zeigt dir den Weg. Und dieser Tourguide ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Er ist der Geist der Wahrheit, der hineinführt in die ganze Wahrheit, die Gott für dich hat. Hast du noch einen Augenblick? Ich gebe dir noch ein paar Verse mit. Das musst du dir mal reinziehen. Erstmal Johannes Evangelium, Kapitel 16, Vers 13. Der Helfer, doch wenn der kommt, der Helfer, der Geist der Wahrheit, das ist ein Tourguide, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit über die Segnungen Gottes lenken. Er wird euch führen, Schritt für Schritt. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst reden, sondern er wird euch sagen, was er hört. Er redet nichts aus sich selbst. Ist das nicht fantastisch? Diese Einheit Gottes. Der Sohn ehrt den Vater. Der Vater ehrt den Sohn. Der Heilige Geist, er tut nichts aus sich selbst heraus. Er will den Sohn ehren. Und während er den Sohn ehrt, wird in dem Sohn wieder der Vater sichtbar. Ist das nicht fantastisch? Haben wir nicht einen fantastischen Gott? Hallo? Amen. 1. Korintherbrief. 1. Korintherbrief. Moment, den Vers gebe ich euch noch hier. Sollte jetzt kommen. Hallo? Jetzt also. Es ist vielmehr das eingetreten, was schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen kann. Das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Der Heilige Geist ist dein Tourguide. Er ist derjenige, der dich hineinführt in dieses Land. Und ich möchte dich einladen, ich möchte uns als Church einladen, dass wir uns ganz neu aufmachen. Sagen, Gott, danke. Danke für deinen Sohn. Danke dafür, dass dein Sohn uns zu dir führt, zu deinem Herzen. Und danke für deinen Heiligen Geist, unseren Tourguide. Der Tröster, der Helfer, der immer bei uns ist, der uns Schritt für Schritt begleitet. Und weißt du, das ist der, der irgendwie so unscheinbar im Hintergrund steht. Und ich glaube, er verdient es, dass wir ihm neu Aufmerksamkeit schenken und merken, huch, du bist ja da. Der Geist Gottes, mein Tourguide. Wow, Jesus ist dein Licht. Da ist die Schatzkammer der Gnade. Und hier ist dein Tourguide, der dir hilft, Schritt für Schritt das zu empfangen, das zu entdecken und zu empfangen und zu leben, was Gott für dich vorbereitet hat. Ist das großartig? Ist das fantastisch? Und das ist genau das, was wir brauchen als Church, um auf das nächste, in das nächste Level hineinzuwachsen, indem wir ihm einfach vertrauen. Amen. Ich denke, ich mache hier Punkt. Und nächste Woche geht's weiter mit unserem Tourguide. Der hat nämlich so einige Überraschungen für uns bereit. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diesen Augenblick. Danke für diese Gedanken, die so kostbar sind. Dein Wort ist in der Tat echt wie ein kostbares Essen für uns. Es nährt uns, es baut uns auf, es ermutigt uns. Danke dafür, dass dein Wort wirksam ist heute Morgen hier in unseren Herzen. Und danke dafür, dass du, Heiliger Geist, genau das tust. Du machst es für uns lebendig. Du machst es für uns schmackhaft. Du machst es, dass es unsere Herzen erreicht. Du machst es, dass es unsere Herzen durchdringt. Und dafür geben wir dir die Ehre, Gott. Danke. Danke, Jesus. Ich möchte dich heute Morgen einladen, dass du für dich ganz neu das bekennst und sagst, Jesus, du bist mein Licht. Sprich es aus für dich. Jesus, du bist mein Licht. Und Heiliger Geist, du bist mein Tourguide. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Du bist mein Tourguide. Du bist mein Helfer. Du bist mein Lehrer. Du bist mein Führer. Du bist mein Tröster. Du bist alles, was ich brauche. Amen. Und wenn du hier bist heute Morgen und diese Art der persönlichen Beziehung mit Gott ist dir fremd, ich möchte dich einladen. Lass diesen Augenblick nicht verstreichen. Gott ist da. Der Geist Gottes ist da. Er ist da mit seiner ganzen ungebremsten Liebe. Volle Kanne. Keine Vorhaltungen. Sieh, Gott macht dir keine Vorhaltungen. Auch du, Kind Gottes, wenn du denkst, du bist schon so oft daneben getreten. Nein, Gott macht dir keine Vorhaltungen. Er sagt einfach nur, schön, dass du da bist. Und wenn du Gott nicht kennst, diese persönliche Beziehung, dann möchte ich dich ermutigen zu sagen, Gott, ich lasse mich auf dich ein. Ich öffne dir mein Herz. Ich öffne dir mein Leben. Ist jemand hier heute Morgen, der Mut sagt, ich bin ganz mutig, ich sage, ja, ich will das. Ich will mich ganz auf Jesus einlassen. Dann heb kurz deine Hand. Alle anderen halten mal ihre Augen zu. Wenn du hier bist und sagst, ich will mich ganz auf Jesus einlassen, er soll mein Licht sein. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für diese Bereitschaft, sich ganz auf dich einzulassen. Und du hast jetzt die Hände hier gesehen heute Morgen. Heiliger Geist, danke dafür, dass du da bist. Du bist da, um diesem Hunger zu begegnen. Du bist da, um dieser Sehnsucht zu begegnen. Du bist da als Lehrer, als Tourguide, als Tröster. Und du zeigst uns Jesus. Und die Kraft der Wahrheit verändert unsere Herzen. Und dafür danken dir von ganzem Herzen. Amen. Können wir sagen gemeinsam? Amen. Danke, Jesus.